Worte, wir neigen uns vor dir. Und es ist ein Ausdruck von dem, dass du Gott bist und wir es nicht sind. Wir deine Geschöpfe sind, die du toll gemacht hast, wo du sagst, es ist die Krone der Schöpfung. Und wo trotzdem so viel an Kaputten ist, so viel an Zerstörung ist, so viel an Leid ist, weil wir uns irgendwann mal gegen dich entschieden haben, weil wir einzelne Momente haben, wo wir uns gegen dich entscheiden. Aber Gott, ich danke dir dafür, dass du dich erbarmt hast und auf diese Welt gekommen bist, dass du deinen Sohn geschickt hast, um Erlösung zu bringen, um etwas Neues zu schaffen. Jesus, wir brauchen dich so sehr in unserem Leben. Wir brauchen dich so sehr hier als Gemeinde, und es ist deine Gemeinde. Jesus, wir brauchen etwas Neues von dir. Und ich möchte dich auch bitten für die Menschen, die etwas Neues brauchen, ganz persönlich in ihrem Leben, wo es um Heilung geht, wo es um zerbrochene Beziehungen geht, wo es um zerbrochene Beziehungen zu dir geht. Ich bitte dich um ein Wunder, dass du eingreifst durch deinen Heiligen Geist. Jesus, ich möchte dich ganz besonders bitten, jetzt in dieser Zeit auch für Ilka Brasch, die Tochter von Familie Brasch, die diese Woche eine OP hat, bitten dich um deinen Segen, dass du den Ärzten Gelingen schenkst. Jesus, auch das nehmen wir als etwas von dir, wo du Menschen begabt hast, dass sie Heilung bringen. Aber Jesus, dir sind alle anderen Wege auch offen, darauf vertrauen wir, darum hoffen wir, und so beten wir auch für viele andere Menschen, die krank sind und die Leiden haben, und bitten dich, dass du dein Werk tust. Jesus, dir gebührt alle Ehre. Du bist derjenige, der sein Leben gegeben hat, der den höchsten Preis bezahlt hat, der alles für uns gegeben hat, der unser Gott ist, der unser König ist. Und wir neigen unser Haupt vor dir und bekennen, du bist König. Amen. Nehmt gerne Platz, aber das habt ihr schon. Das ist so, wenn man die Augen zu hat. Wir sind... Oh, mein Präsenter. Wo ist er hin? Unter der Bibel versteckt. Wir sind in einer Predigtreihe, die ich heute zum Abschluss bringen darf, die da heißt Natürlich, Übernatürlich. Also in welchen Sphären bewegen wir uns eigentlich so als Christen, als Nachfolger Jesu? Das ist nicht immer alles natürlich. Manchmal ist das auch übernatürlich. Und unser Präses Johannes Justus, der hat mal einen schönen Satz geprägt, der hat gesagt: Sei es doch so, dass wir das Natürliche mit Übernatürlichem füllen und das Übernatürliche einfach natürlicher bei uns wird. Und das fand ich gut, weil manchmal hat das Übernatürliche so ein bisschen spooky-mäßig, das ist irgendwie komisch, und das sollten wir natürlicher machen. Und in all dem Natürlichen, wie wir das so denken, sollten wir mehr an Übernatürlichem drin haben. Und das finde ich einen guten Satz. Und ich möchte heute mit euch in ein Thema so zum Abschluss reinschauen, das hätte man auch an den Anfang stellen können. Da geht's um das Thema, oh, das kann man ja kaum lesen, Pfingsten und das Geschenk des Heiligen Geistes. Also was ist damals passiert und was mag es auch heute für mich sein, dieses Pfingsterlebnis, was die Jünger damals erlebt haben vor 2000 Jahren, die Menschen, die dort gewartet haben, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, was ist eigentlich das Geschenk daran? Und da möchte ich nach mit euch so ein paar Gedanken zu teilen, aber ich habe gedacht, bei diesem Überbegriff von natürlich, übernatürlich sind mir zwei Geschichten eingefallen, die beides irgendwie so ein bisschen verdeutlichen, dieses Natürliche und das Übernatürliche. Und ich habe gedacht, es ist gut, wenn man auch mal lacht in der Kirche. Und gleich dürft ihr auch über mich lachen oder mit mir lachen bei der einen Geschichte. Genau, vor ungefähr 6 Jahren hat meine Frau irgendwie so einen großen Ball verschluckt. Nein, das war Jonathan, also unser Sohnemann, der, also Miriam war schwanger, und dann kurz vor der Geburt besucht man ja einen Geburtsvorbereitungskurs. Den haben wir bei unserer lieben Antje, die ja so viele Kinder hier in dieser Gemeinde mit auf die Welt gebracht hat, besucht. Und es waren 8 oder 10 Abende, und da gibt's ja die unterschiedlichen Themen. Man macht irgendwelche Atemübungen, man macht irgendwelche Entspannungsübungen, und so als Paar ist das eine ganz nette Sache. Wir hatten ja noch keine anderen Kinder und von da haben wir die Zeit zusammen genossen. Und an einem Abend ging's auch um Schmerztherapie. Und dann hat Antje so angefangen, das ist dann so, man sitzt im Kreis mit, ich weiß nicht, 10 oder 12 Paaren. Also hast du so 20 Leute sitzen und sitzt im Kreis und dann erzählt Antje und ja, also dann fängt das an mit, ja, man könnte, es gibt's welche, aber das machen wenige, so Akupunktur, das mögen einige Leute, dann hast du irgendwie 1000 Nadeln, aber ist bei der Geburt auch ein bisschen schwierig, weil wie sollst du dich bewegen? Dann gibt's die Möglichkeit, dass du so eine Spritze kriegst, die nimmt da den obersten Schmerzpegel bei der Geburt weg, also für die Frauen, nicht für die Männer. Aber man hört sich das ja alles so mit an. Und dann, also es gab so eine Steigerung von was kann man denn alles so machen und dann ging es dann zur PDA und Antje meinte, sie müsste das dann ein bisschen genauer erklären, wie denn das so funktioniert. Also er wird dann neben das Rückenmark, wird dann so eine Kanüle irgendwie da reingeschoben und sie erzählte das und erzählte das und ich saß so neben mir auf dem Boden und dachte, irgendwie ist die Luft hier schlecht oder so, keine Ahnung. Ich gehe mal raus und lasse mir ein bisschen Wasser über die Handgelenke laufen. Und dann sitzt man da so im Kreis, alle Leute gucken, Antje erzählt das. Dann stehe ich auf und ich merke irgendwie, ich muss mal zusehen, dass ich rauskomme. Laufe zur Tür, batz, knall gegen die Tür, fall wieder zurück auf den Boden und bin weg. Ich bin wieder aufgewacht, da hatte Antje meine Füße in der Hand. Leute gucken mich alle an, ich denke, was? Bin dann nochmal weggesackt, hinterher habe ich dann so einen Snickers im Mund gehabt. Zucker tut gut in so einem Moment. Und es war nicht der Heilige Geist. Ja, ich fand den Teil durchaus lustig, wenn man das so mit Abstand betrachtet. Man denkt, okay, man muss auch über sich selbst lachen können. Viele Jahre vorher, ich glaube, da war ich 19 oder so, war ich auf einer Regionalkonferenz mit Ingolf Elze, der ein oder andere mag den kennen, bei uns in Ostfriesland. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren, bestimmt genau 120. Wir kommen später noch auf Texte und auf Zahlen zu sprechen. Und es gab am Ende eine Segnungszeit, eine Gebetszeit und ich bin schon mal rausgegangen, habe noch so an der Eingangstür irgendwie so ein bisschen reingeguckt, habe mir das ganze Geschehen dort angeschaut. Und da gab es einfach eine Segnungszeit, ich weiß gar nicht, ob es ein Feuertunnel oder was weiß ich, was so in Pfingstkreisen alles gibt, haben da gebetet und der eine oder andere hat irgendwas empfangen. Und auch dort wurde mir nicht schwindelig und die Luft war auch nicht schlecht, aber ich bin auch einfach umgefallen und es hat sich aber ganz anders angefühlt als das Erlebnis vor 6 Jahren. Ich habe angefangen, in Sprachen zu sprechen und es war ein Moment, den ich so weiter gar nicht beschreiben kann, der so unglaublich war, so gar nicht peinlich, sondern so sehr etwas an Fülle Gottes in mir ausgelöst hat, so sehr auch etwas an Bild Gottes in mir verändert hat, wie kein anderes Erlebnis, was ich sonst hatte. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das eine war etwas ganz Natürliches und das andere etwas Übernatürliches. Und als Christen leben wir in genau diesem Spannungsfeld. Wir glauben an einen unsichtbaren Gott. Und schon bei den ersten Christen war das so, die wurden dafür verspottet. Da hieß es ja, ihr glaubt an diesen unsichtbaren Gott, dafür können wir euch auch noch mal was hinstellen. Das Bild der Menschen in der damaligen Zeit war ja, wenn du einen Gott hast, dann musst du den sehen können. Dann hast du irgendeine Statue aus Stein oder Holz und dann kannst du ein Räucherstäbchen bringen und die anbeten. Hauptsache, du hast irgendwas Sichtbares, auch wenn das Ding gar nicht zurückspricht. Und die Christen hatten irgendwie nichts, da war nichts Sichtbares. Und ja, wir haben Kreuz, das hilft uns, weil es irgendwie sichtbar ist, aber wir beten ja nicht dieses Holzkreuz an, sondern wir beten den an, der an einem Kreuz hing und auferstanden ist, der aber nicht mehr da ist. Das ist auf der einen Seite ganz schön schwer, weil auch wenn du mit Menschen sprichst und selbst Christen ist es ja manchmal schwer, wo ist Gott denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Und ich würde mir das manchmal so sehr wünschen, dass er doch sichtbar ist, dass ich so ganz laut mit ihm sprechen kann. Aber daran steckt auch dieses Geheimnis. Das, was auf der einen Seite schwierig ist, ist auf der anderen Seite dieses Geheimnis. Da ist dieser Jesus, der Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und wo es heißt, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und als er gegangen ist, sagt er den Jüngern, ich lasse euch nicht allein. Ich gehe zwar, aber ich lasse euch nicht allein. Und das Bild, was er benutzt, ist, ihr bleibt nicht verwaist zurück. Waisenkinder sind Kinder, die keine Eltern mehr haben. Die sind alleine. Die müssen irgendwie selbst sich durchs Leben kämpfen. Ja, vielleicht haben sie Pflegeeltern, vielleicht kommen sie in ein Heim, aber sie sind verwaist zurückgeblieben. Und dieses Bild ist das, was benutzt wird. Und dann sagt Jesus, aber ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. das ist mein Stellvertreter. Und es ist sogar besser, dass der kommt und dass ich gehe. Und genauso real wie Jesus Christus ist dieser Heilige Geist. Den kann ich zwar nicht sehen, aber es ist schlicht unmöglich, mit Gott unterwegs zu sein, aber ihn nicht zu erleben. Und nein, es geht nicht um eine Erfahrungsreligion. Und auch wenn ich angefangen habe mit so einer Geschichte an Erfahrungen, wo man vielleicht auch nur das Äußere mal eben sieht und beschreibt. Nein, unser Glaube baut auf dem Wort Gottes auf. Nicht auf Erfahrung, sondern das Wort Gottes ist unser Fundament. Theoretisch müsste Gott nie wieder irgendetwas tun in unserem Leben. Nie wieder. Denn er hat schon alles Notwendige getan. Er hat das Problem der Sünde beseitigt. Er müsste nie wieder was tun, aber er tut etwas. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Gott ist real und erlebbar. Und wer in Person da ist, kommuniziert mit anderen. Und Gott kann gar nicht anders, als mit seinen Kindern zu sprechen. So, unser Glaube ist keine Erfahrungsreligion, aber unser Glaube macht und hat Erfahrung. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Und bei dieser Sache spielt der Heilige Geist eine ganz entscheidende Rolle. Gott möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir erfüllt sind mit diesem Geist Gottes, der in uns lebt und leben soll. Und Pfingsten macht genau das deutlich. Ohne diesen Heiligen Geist wäre die Kirche, wären wir als Christusnachfolger nichts. Das Geheimnis der Kirche ist nicht Petrus oder Paulus, kein Modell von Kirche, nicht irgendwelche Starprediger, nicht irgendwelche Gaben, nein, das Geheimnis der Kirche liegt im Heiligen Geist. Er ist es, der Menschen, normale Menschen befähigt, übernatürlich unterwegs zu sein. Er ist derjenige, der mit uns partnert, der sich auch ein Stück von uns abhängig macht, der sagt, ich gebrauche dich, ich mache das nicht alleine, ich gebrauche normale Menschen, um Übernatürliches zu bewirken, um Menschen zu Jesus zu führen, um Menschen zu segnen, um Menschen neue Identität zu schenken, das in ihnen zu verankern, um Menschen in das Bild Jesu hineinzuprägen. Pfingsten und das Geschenk des Heiligen Geistes. So, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, ist es wichtig, dass es nicht primär auf die Verpackung ankommt. Also man kriegt ja Geschenke und ich kenne das noch von meinem kleinen Bruder, der hat früher mal so einen Trecker, also keinen echten, sondern so einen Plastiktrecker geschenkt gekriegt, der war in einem großen Karton drin und da war so, weiß nicht, 4 Jahre alt und zu Weihnachten kriegt er das geschenkt und das Einzige, wofür er Augen hatte, war dieser Karton. Der Trecker war völlig egal, da hat er sich reingesetzt und war lustig. Und manchmal sind wir Christen auch so, oh, die Verpackung ist ja der Hammer. Und vergessen dabei das, um was es wirklich geht, nämlich den Inhalt. Und auch beim Heiligen Geist und auch gerade so in unseren Pfingstkreisen ist es manchmal so, da geht es so sehr um die Verpackung, dabei sollte es primär um den Inhalt gehen. Und ich habe einige Bibelstellen mitgebracht, die von diesen Pfingsterlebnissen in der Bibel berichten. Der erste steht in Apostelgeschichte 2. Wenn die Batterie gleich leer ist, müsste Orange weiterschalten. Piep. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf den einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Und in Vers 13 heißt es weiter, dass Leute von außen beobachtet haben und dann sagten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Dabei hatten die ja nichts getrunken, sondern es war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber das ist das, was sie von außen irgendwie wahrgenommen haben. Die scheinen betrunken zu sein. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Der Heilige Geist kommt auf die wartenden Jünger. Jesus hat gesagt, wartet, macht's nicht alleine, wartet auf den Heiligen Geist, bis ihr losgehen könnt. Der wird euch befähigen, der wird euch die Kraft geben. Und dann lesen wir dieses Ereignis, der Heilige Geist, und er kommt in einer Verpackung. Es ist ein Geschenk und dieses Geschenk ist verpackt. Und diese Verpackung heißt Rauschen, gewaltiger Sturm, Brausen, Flammenzungen. mächtiges Spektakel, was da so zutage kommt. In dieser Verpackung kommt der Heilige Geist, erfüllt die 120 Anwesenden. Sie fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen, zu reden, so wie der Geist es ihnen eingibt, so wie er es inspiriert. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, und das, was man heute auch immer wieder mal durchaus erlebt, ist, man fährt so sehr auf die Verpackung ab. Wenn es damals Facebook, Instagram und Co. gegeben hätte, dann wären wahrscheinlich so gewesen, so, wir brauchen jetzt auch ein Rauschen. Wir brauchen auch Feuerzungen. Und hätte man irgendwelche Dosen gehabt, um das Ganze einzupacken, würden wir es heute noch verkaufen. So oder so. Wenn nicht Flammenzungen zu sehen sind, ist der Heilige Geist nicht da. Aber all das ist die Verpackung. Wir Menschen vergessen das so leicht zu trennen nach Inhalt und der eigentlichen Verpackung. Der Sturm, das Brausen, die Flammenzungen, ja, das war das, was Gott drumherum geschenkt hat als Verpackung, als er seinen Heiligen Geist gesandt hat. Der Inhalt war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Befähigung, in neuen Sprachen zu sprechen. Und wir sind auf das Äußere fixiert. Da kannst du ja auch selber gucken, heißt es für mich manchmal auf das Äußere fixiert, immer. Aber wir tendieren gerne dahin, auf das Äußere zu schauen. Dabei will Gott etwas primär in uns bewirken. Denn das ist das, was bleibt. Die äußere Verpackung fand keine Wiederholung bei den anderen Pfingstereignissen, Erlebnissen, von denen die Bibel berichtet. Ein Kapitel weiter heißt es, dass die Apostel nach Samarien kommen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Die Leute dort sind durch Philippus zum Glauben gekommen. Etliche Wunder waren da auch schon geschehen. Sie waren Wasser getauft. Und dann heißt es, der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen. Und in Vers 17 heißt es dann weiter, nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Der Inhalt kommt, aber irgendwie in einer anderen Verpackung. Das ist nichts mit Rauschen oder Brausen oder Flammenzungen oder Spektakel. Nee, völlig unspektakulär. Sie legten ihnen die auf, beten für sie und der Heilige Geist kam. Oder weiter, Apostelgeschichte 10, ab Vers 44. Da wird darüber berichtet, wie zum ersten Mal Menschen außerhalb des jüdischen Volkes den Heiligen Geist empfangen. Da heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. So, Petrus Begleiter sind schon einige Zeit mit dem Heiligen Geist unterwegs und die kommen zu dem Schluss bei diesem Erlebnis, hey, die sprechen in geistgewirkten Sprachen, das ist es. Die haben den Heiligen Geist bekommen. Und auch da waren keine Feuerzungen. Petrus stand nicht da vorne und hat gepredigt und mal peng, rauschen. Also manchmal wäre das so cool bei so einer Predigt, ne? Ja, wäre cool, ne? Aber das wäre nur das Äußere. Wir fallen immer wieder drauf rein. Das Äußere ist cool. Und Gott schenkt das hier und da in seiner Souveränität, so wie er es macht. Aber es ist und bleibt die Verpackung. Das, was die Leute auch gesehen haben, wo sie gesagt haben, ja, die sind geistgetauft, dass der Geist Gottes kommt, hat sie erfüllt, war, sie sprechen in geistgewirkten Sprachen und sie machen es nicht an der Verpackung fest. Das Ergebnis war das Gleiche. Keine Feuerzungen, kein Sturm, aber das Ergebnis war das Gleiche. Sie waren voll Heiligen Geistes und konnten in neuen Sprachen sprechen. Noch eine Bibelstelle. Apostelgeschichte 19, ab Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehören. Auch hier keine Verpackung, keine Feuerflammen, kein Rauschen, kein Brausen, kein Erdbeben. Nö, recht natürlich, dieses Übernatürliche. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Menschen wollen mehr vom Heiligen Geist, bitten Gott darum, ihnen werden die Hände aufgelegt und der Heilige Geist handelt. Eigentlich ganz einfach, oder? Nur wir Menschen wieder. Diese Gefahr, dass wir uns auf das Äußere fixieren und nicht nur darauf fixieren, sondern das suchen. Dieses Äußere, Spektakuläre und dabei das Eigentliche, das Innere, was Gott dort bewirken möchte, aus den Augen verlieren. Wir fixieren uns auf ein bestimmtes Erlebnis, auf Äußerlichkeiten. Wir Menschen neigen nämlich zur Religiosität. Wir packen alles irgendwie in Systeme. So habe ich das schon mal erlebt und deswegen muss es auch wieder so sein. Also wenn der Heilige Geist richtig wirkt, dann muss ich jetzt auf den Boden knallen, weil das habe ich schon mal so erlebt. Nein, das war nur die Verpackung. Im ersten Testament fängt das schon an, das ist ein schönes Bild dafür, wie wir Menschen ticken. Da sind die Israeliten, gehen durch die Wüste und dann kommt diese Strafe, diese Korrektur. Sie werden von Schlangen gebissen. Überall alles voll mit Schlangen, mein größter Albtraum. Werden gebissen und einer nach dem anderen wird dahingerafft. Und dann sagt Gott zu Mose, weißt du was, nimm Stab, mach eine eherne Schlange, so aus Bronze oder was auch immer, halt die hin und Menschen können sich das angucken, werden da drauf geschaut, sie werden auf der einen Seite von der Schlange gebissen, auf der anderen Seite schauen sie auf eine Schlange und dann werden sie gesund. Mose macht das und die Menschen werden gesund, sie werden gerettet. Und dann kann man lesen, einige Jahre später gibt es eine Erweckung in Israel. Und der herrschende König, was macht er? Der geht hin und zerstört die Schlange. Wieso? Die hat doch so viele Menschen gesund gemacht, oder nicht? Mann, das ist doch ein tolles Relikt, das ist doch... Diese Schlange wurde dazu benutzt, die musste immer und überall irgendwie mit hingenommen werden, die hat sogar noch irgendeinen Namen gekriegt. Und wenn diese Schlange, dieses tote Ding nicht dabei war, dann war auch keine Hoffnung da. Da ist eine äußere Verpackung, nämlich Gott hat gesagt, Mose macht das so und so, dadurch will ich gerade wirken, dass aber die Verpackung wurde auf einmal zum Gott, zu dem, was mir Hoffnung gibt, das, was ich anbete, das Äußere und nicht das Innere, was Gott wirklich bewirken möchte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, hätte es bei dem ersten Pfingstfest Dosen gegeben, um dieses Rauschen einzufangen, dieses Brausen. Mann, was hätten wir Menschen alles damit gemacht? Das heilige Salböl aus Israel. Lass es uns verkaufen für 39,95 € und wir Menschen würden drauf abfahren. Weil etwas in uns an Religiosität, an Anfassbaren, an Sichtbaren so einen Sog auf uns hat. Aber das ist alles Verpackung, das ist alles drumherum und es ist nicht das, was wirklich etwas in uns bewirkt. Nicht die Schlange, nicht das Brausen, nicht die Feuerflammen sind das Entscheidende, sondern der Heilige Geist ist es, der etwas in mir bewirkt und bewirken möchte. Wer schon länger an Pfingstkreisen unterwegs ist, der mag so ein Erlebnis vielleicht auch schon mal gehabt haben. Du gehst irgendwo hin. Ich hatte es schon so in meiner jungen Erwachsenenzeit und dann gab es die coolen Jugendkonferenzen und dann ist auch gut, wenn man füreinander betet und dann wird dir die Hand aufgelegt und du denkst so, boah, starke Salbung, ich fall gleich. Wir fixieren uns auf das Äußere. Boah, wenn die alle liegen würden. Oder du liest von Scharlatanen, die auf großen Konferenzen, ich sage nicht im BFP, aber das mag es auch alles irgendwo geben, dann im richtigen Moment wird die Lüftung ordentlich angeschaltet. Boah, das Brausen ist da. Hey, wir Menschen, wir suchen das. Aber Gott ist nicht sichtbar. Und manchmal kommt er in einer Verpackung, schickt seinen Geist in einer Verpackung, aber das ist nicht das, was wir suchen sollten, sondern das, was Gott in uns bewirken möchte. Passiert etwas, wenn ich umfalle? Das eine Mal hatte ich einen Snickers im Mund. Das andere Mal hat etwas in mir verändert, ein Gottesbild ist zurechtgerückt worden. Etwas an Gabe ist dazugekommen, was Gott geschenkt hat. War ein unfassbares Erlebnis, aber es ist nicht das, suche ich, sondern dieses innere Erfülltsein. Und die Verpackung mag immer wieder eine andere sein, so wie Gott es möchte, so wie Gott es in seiner Souveränität entscheidet. Wir Menschen sind religiös veranlagt, machen gerne aus den Dingen irgendwie ein System. Wenn wir das mal so oder so erlebt haben, wenn ich mich hinknie, dann ist die Salbung Gottes größer, dann wirkt der Geist stärker. Ja, vielleicht hast du es mal so erlebt, aber es muss fürs nächste Mal nicht gelten. Oh, wenn ich zitter, dann ist es bestimmt so, nach dem Autounfall zitterst du auch. Kann sein, dass Gott das schenkt, weil du so getouched bist, aber es muss nicht so sein. Das ist auch nicht das, was ich suche. Wir Menschen brauchen keine Kopie. Wir Christen brauchen keine Kopie, keine Abklatschung. Wir brauchen Gottes Realität. Was blieb nach Pfingsten, das ist so mein zweiter Punkt, neben den nicht Verpackungen und Inhalt verwechseln, was blieb eigentlich nach Pfingsten? Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und die Fähigkeit, die Gabe in einer nicht erlernten Sprache zu sprechen. Und diese Gabe war nicht irgendwie als Trophäe, als Pokal gedacht, so, ja, yeah, hängst dir an die Wand. Ich habe auch die Gabe des Sprachenredens. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich mal wieder einen Sockel erreicht. Die nächste Stufe. Nein, eine Gabe war und ist dazu da, sie für eine Aufgabe einzusetzen. Das steckt nämlich da drin. Und dazu zwei Punkte. Welche Aufgabe steckt denn in dem? Vielleicht hast du das als Geschenk von Gott bekommen, in Sprachen zu beten. Dann als kurze Erinnerung, wofür möchte Gott denn, dass es eingesetzt wird? Die Bibel macht uns deutlich, dass alles oder so ziemlich alles, was in der Welt passiert, durch Gebet beeinflusst werden kann. Und Gebet ist etwas, das sieht man nicht, aber es gewaltige Auswirkungen hat. Gebet beeinflusst das Geschehen, aber beten, vielleicht hast du das schon gemerkt, ist gar nicht so einfach. Ist manchmal richtig anstrengend. Vielleicht hast du auch eine Gabe des Gebets, dann mag das für dich nicht so sein, dann fällt es dir ganz leicht, auch stundenlang zu beten. Aber ja, für mich ist es immer und immer wieder auch ein Kampf, zu sagen, ich nehme mir diese Zeit, ich bete. Und manchmal ist es echt anstrengend. Und dann will mir auch nicht einfach nur Listen abbeten. Und wie ist das? Und das weiß auch ein Paulus schon. Und deswegen schreibt er in Römer 8 folgende Verse. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Wie oft weiß ich nicht, was ich beten soll, was die richtigen Worte sind. Und sind es doch meine Gedanken, die ich eigentlich Gott mitteilen möchte, wie er denn handeln sollte. Gott, ich kenne die Lösung, kannst du es den anderen Menschen auch sagen? So wäre es doch richtig. Oder mir fehlen einfach die Worte. Und Paulus sagt genau das, hey, deswegen bekommst du diese Gabe von Gott, so beten zu können, wie es vor Gott richtig ist. Wie es in Gottes Willen ist. Dieses Flehen, wo dir selber die Worte fehlen. Da möchte Gott dich beschenken. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Gabe für einen jeden Christen gedacht ist. Die Gabe, in Sprachen zu sprechen. Und da komme ich zum nächsten Punkt, um sich selbst zu erbauen. Das eine ist, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich es einsetzen soll für Nöte und zu beten und auf der anderen Seite sich selbst zu erbauen. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und dieses erbaut, der ermutigt Paulus ja zu. Er sagt, liebe Korinther, ihr macht schon richtig viele Sachen. Übrigens, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, sagt er noch. Das ist total wichtig. Sucht das mehr, denn ihr erbaut euch damit selbst. Und dieses erbaut, dieses Wörtchen, kommt aus dem Hausbau. Da wird die Mauer aufgebaut. Ohne Mauer bist du ein Stück schutzlos. Aber da, wo die Mauer steht, da bist du gestärkt. Und zwar mit Glaube, mit Liebe und mit Hoffnung. Das sind alles Dinge, die durch den Heiligen Geist transportiert werden. Wie oft sitze ich da und klage Gott auch mein Leid. Und ja, das dürfen wir tun und das ist gut und okay und es gibt in der Bibel ein ganzes Buch, die Klagelieder, wo nur geklagt wird und genug andere Stellen im Psalm und. Und wir dürfen Gott klagen. Aber das, was ich eigentlich lieber haben möchte, ist Hoffnung. Und der Heilige Geist, in Sprachen zu beten, heißt, ich erbaue mich selbst und transportiert wird Glaube, Liebe und Hoffnung. Da ist etwas an Erneuerung. Und wenn du diese Gabe hast und sie schon mal eingesetzt hast, dann magst du es erlebt haben, dass etwas in dir erbaut wird und du kannst es gar nicht erklären. Da ist etwas an neuer Hoffnung, an neuer Perspektive, an Glaube und an Liebe auch zu den Menschen um mich herum. Falls du diese Gabe empfangen hast, wie sieht es denn damit aus? Und die Frage habe ich mir selber gestellt. Joa, habe ich auch schon mal gemacht, steht irgendwo im Regal, ab und zu hole ich es raus. Paulus ermutigt uns, es mehr zu tun. Ich mache es mehr als ihr alle. Und ich denke so, okay, vielleicht mehr als sonntags morgens, vielleicht mehr als mal bei der Autofahrt, vielleicht mehr als mal unter der Dusche, weil es mich erbaut, da wo ich am Boden liege. Erbaut es mich. Da wo ich einen Durchbruch brauche, tue ich es. Wenn ich mir Paulus' Leben anschaue, Mann, der hatte echt mega Grund zum Klagen. Was der für ein Leben hatte, der hat so viel Haue gekriegt, der saß im Knast, der hat so viel Anfeindung erlebt. Und dann liest du aber seine Briefe und du hast nicht das Gefühl, da ist ein geknickter Mensch. Einer, der völlig am Boden liegt. Nein, da ist jemand, der Kraft hat. Da ist jemand, der Hoffnung hat. Da ist jemand, der Glaube hat. Und da ist jemand, der Liebe hat. Warum wohl? Weil ein Schlüssel daran liegt, er betet in Sprachen und sagt auch noch mehr als sie alle. Und ich möchte mit einem Gedanken schließen. Den habe ich überschrieben mit den Heiligen Geist einwechseln. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel auffährt, ich sende euch einen Beistand. Da steht Parakletos. Das mag man hier in der Gemeinde das ein oder andere Mal schon gehört haben. Also nicht die neue Erkenntnis, dass es dort ein griechisches Wort für gibt. Luther hat das übersetzt mit Beistand. Und zu Luthers Zeit hatte das eine weitreichende Bedeutung, die ich sehr cool fand. Dieses Tröster bedeutet in dem weiteren Sinne Ermutiger für Entmutigte. Dann gibt es ja noch weitere Bedeutungen, Helfer, Stellvertreter, Beistand und so weiter. In diesem altgriechischen Wortstamm hat das etwas zu tun und geht es mit zurück auf herbeirufen und einladen. Und wenn man das jetzt mal irgendwie zusammenfasst, dann ist der Heilige Geist eine Person, die Gott gesandt hat, um mir zu helfen. Dem Entmutigten zu ermutigen. Das ist die Jobbeschreibung vom Heiligen Geist, neben ein paar anderen. Aber das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern gesagt hat. Ich sende euch einen Tröster, einen Ermutiger. Ein Ermutiger für Entmutigte. Und gleichzeitig ist der Heilige Geist jemand, der herbeigerufen werden möchte. Der ist ein Gentleman. Der kommt nicht einfach, überfällt dich, sondern der sagt, ich bin hier und ich möchte dein Ermutiger sein, aber ich möchte herbeigerufen werden. Ich werde nicht einfach so kommen, ich möchte herbeigerufen werden. Ich werde dich nicht überfallen. Und da finde ich dieses Bild ganz passend. Stell dir mal vor, dein Leben ist so ein bisschen, was weiß ich, wie so ein Fußballspiel oder Basketballspiel, irgendein Mannschaftssport oder was weiß ich, wo du nur Auswechselbank hast. Und du spielst dein Lebensspiel und das geht hier und da ganz schön in die Hose. Du verlierst noch einen Mann, stehst noch zu zehnt auf dem Platz, wirst böse gefoult, liegst ganz weit hinten. Aber der beste Mann sitzt noch auf der Auswechselbank. Der sagt, ich bin bereit, ich kriege das hin. Ich bin derjenige, der das kann. Ich bin derjenige, der dir neue Hoffnung gibt, damit das Spiel gewonnen wird. Ich bin derjenige, der dich ermutigen kann. Ich bin derjenige, der eine ganze Menge für dich bereithält. Dieser Spieler ist ready, aber der möchte aufs Spielfeld gerufen werden. Der möchte eingewechselt werden. Und ich habe mich gefragt, an welchen Stellen in meinem Leben wechsle ich ihn denn ein? Das mag jetzt theologisch ein bisschen gestretcht sein und so. Ja, er lebt ja in mir und wisst ihr, ne? Aber wo, sage ich, Heiliger Geist, wirke in mir. Ich brauche das jetzt. Und dann mag man fragen, ja, was kann er denn, der Heilige Geist? Und dann mag man 1. Korinther 12 lesen, wo es heißt, welche Gaben er mitbringt. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glaube, die Gabe gesund zu machen, Kraft, Wunder zu tun, prophetische Rede, Geister zu unterscheiden. Kannst du das manchmal gebrauchen in deinem Leben? Ich ja. Oder weiter in Jesaja 11, da heißt es über Jesus und da wird auch der Heilige Geist beschrieben. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Brauchst du so wie ich manchmal guten Rat? Brauchst du Kraft aufzustehen? Brauchst du manchmal Wissen, Erkenntnis? Brauchen wir manchmal auch Gottes Furcht? Der Heilige Geist ist dein Mann, den du einwechseln kannst. Ich glaube, häufig haben wir das nicht so auf dem Zettel, wer da eigentlich auf der Bank sitzt und auch gerne zum Zuge kommen würde. Und dann sollten wir nur nicht Verpackung und Inhalt verwechseln. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten, die wir suchen sollen, um Umfallen, Zittern, Weinbrausen, was weiß ich, was es alles im pfingstlichen Spektrum an Erlebnissen gibt und wo man auch theologisch drüber sprechen könnte, was davon, wie auch immer. Nein, das ist nicht das, was wir suchen, sondern das, was das Fundament, die Bibel uns sagt, das Innere, was der Heilige Geist in mir bewirken möchte, was Gott in mir bewirken möchte. Und was wäre an dieser Stelle irgendwie auch passender, als eine Gebetszeit anzuschließen? Und wir nehmen uns jetzt die Zeit dafür und ich möchte einfach mal die Beter nach vorne bitten. Alle anderen würde ich bitten, aufzustehen. Wird nichts Komisches über dich passieren, weil der Heilige Geist ist jemand, der eingeladen werden möchte.